Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Mutmacher gesucht, das ist unser Sonntagsthema heute. Anlass ist der Geburtstag des deutsch-schwedischen Visionärs Jakob von Uexkö, der morgen 80 Jahre alt wird. Er ist der Begründer des alternativen Nobelpreises, mit dem Menschen ausgezeichnet werden, die sich oft gegen Widerstände für ein besseres Leben engagieren. Und er hat den Weltzukunftsrat gegründet. Er glaubt an ein besseres Morgen. Gerade in unsicheren Zeiten brauchen wir solche Mutmacher. Meine Frage ist deshalb heute im zweiten Teil der Sendung: Wer oder was macht heute Menschen Mut? Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Themen aus Religion und Kirche. Und da kommen wir zu einem Stichwort, das eher für die wachsende Unsicherheit dieser Zeit steht. Die Bundeswehr soll kriegstauglich werden. Diese Parole hat der Bundesverteidigungsminister ausgegeben. Ein Ausdruck davon, dass nach Jahrzehnten relativen Friedens in Europa die Gefahr eines eskalierenden Krieges auch in unser Alltagsbewusstsein eingedrungen ist. Dieser Umbruch im Selbstverständnis der Bundeswehr hat auch Folgen für die Arbeit der Militärseelsorge.
Die Militärseelsorge entwickelt derzeit eine Art geistlicher Operationsplan Deutschland, sagt der evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg.
Landes- und Bündnisverteidigung ist auch für uns neu. Stellen Sie sich die Frage, wo ist die Militärseelsorge in so einem Fall? Ist sie dort, wo die Verwundeten sind? Ist sie in den Krankenhäusern an der Frontlinie? Sind wir bei den Haustüren, wo Todesnachrichten überbracht werden müssen?
Fragen wie diese bespreche man auch mit der katholischen und der jüdischen Militärseelsorge. Militärbischof Felmberg soll bis Ende des Jahres einen Entwurf des Konzepts der EKD vorlegen, der evangelischen Kirche in Deutschland. Felmbergs Formulierung eines geistlichen Operationsplans erinnert an den sogenannten Operationsplan Deutschland, den die Bundeswehr entwickelt hat. Ein geheimer Plan, der Abläufe und Zuständigkeiten regelt, beispielsweise für den Fall, dass ein NATO-Mitgliedsland angegriffen wird und deutsche Truppen an die NATO-Ostflanke müssen. Militärbischof Felmberg sagt, Militärgeistliche nehmen schon jetzt verstärkt an Übungen der Bundeswehr teil.
Es werden Szenarien gespielt, wo es Verletzte gibt, wo die hingebracht werden, wo dann der Militärgeistliche auch ist. Also wo sozusagen Gefechtsszenarien gespielt werden und wo geguckt wird, wo ist Sanität, wo ist die Militärseelsorge.
Felmberg sagt, er setze sich dafür ein, die Zahl der evangelischen Militärpfarrer zu erhöhen. Einer der aktuell 104 evangelischen Seelsorger in der Bundeswehr ist Gunter Wiendel am Standort Neuburg an der Donau.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das war vor 40 Jahren in der Friedensbewegung so ein Schlagwort neben Schwerter zu Pflugscharen. Und jetzt müssen wir mit den Soldaten und Soldatinnen uns überlegen, stell dir vor, es ist Krieg. Und wir müssen hin.
Claudia Brunnmeier-Müller ist Militärseelsorgerin im oberpfälzischen Kümmersbruck und Oberviechtach. Sie berichtet, ein Gesprächsthema mit Soldaten sei auch, möglicherweise nach Litauen verlegt zu werden. Dort baut die Bundeswehr eine Brigade auf.
Und dann kommt dazu, dass die Nähe zur russischen Grenze sehr, sehr, sehr nah ist. Was bedeutet das, wenn dann der Fall der Fälle eintritt für uns als Familie? Kann ich das verantworten? Will ich das verantworten?
Der Krieg erscheint in der Zeitenwende zu einer realen Möglichkeit geworden zu sein. Ein Szenario, auf das Soldaten und Seelsorger gleichermaßen vorbereitet sein wollen. Die Pfarrer, die in der Truppe mit dabei sind, besprechen untereinander, wie es ihnen damit gehe. Ob sie selbst, auch geistlich, solchen Situationen überhaupt gewachsen seien, sagt ihr Chef, Militärbischof Bernhard Felmberg. Gleichzeitig äußerten viele den Wunsch, den Soldaten in Notsituationen beiseite zu stehen.
Auch da eine Zeitenwende. Die evangelische Militärseelsorge arbeitet derzeit an einem geistlichen Operationsplan. Was sich dahinter verbirgt, hat Jasper Riemann für uns zusammengefasst. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt hat kürzlich durchaus Ungewöhnliches mitzuteilen gehabt. Das Hilfswerk lebt ja von Spenden und die werden traditionellerweise in der Advents- und Weihnachtszeit gesammelt, vor allem in evangelischen Kirchengemeinden. Bei der aktuellen Spendenkampagne ist dabei ein Rekordergebnis zusammengekommen. Die Spenderinnen und Spender haben sogar mehr gegeben als im letzten Vor-Corona-Jahr. Angesichts von Teuerung und weit verbreitetem Krisengefühl wäre das nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Wie kann man sich diesen Trend erklären? Und vor allem, was passiert mit den Spendengeldern für Brot für die Welt?
Brot für die Welt unterstützt mehr als 2900 Projekte in knapp 90 Ländern. Dafür arbeitet die Organisation von Anfang an eng mit einheimischen Partnern zusammen. Das berichtet mir Claudia Hatsch-Said, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von Brot für die Welt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die kennen die sozialen und kulturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Menschen, deren Bedürfnisse und Sorgen. Und dann kommen die Projektpartner auf Brot für die Welt zu und berichten von bestehenden Problemen, haben vielleicht auch schon Ideen entwickelt, um Situationen mittel- oder langfristig zu verbessern.
In einem Kooperationsvertrag werden die Rechte und Pflichten beider Parteien während des Projektes festgelegt, ebenso wie die Dauer und die Höhe der finanziellen Unterstützung. Zudem werden die zu erreichenden Ziele benannt. Mal steht beispielsweise die Ernährungssicherung im Vordergrund, dann die Stärkung der Zivilgesellschaft oder die Friedensentwicklung.
Es sind natürlich auch immer die Kinder- und Frauenprojekte, die einen total ansprechen, wenn man sieht, dass Kinder Schulbildung erhalten können, weil die Familien letztendlich versorgt sind und die Kinder nicht bei der Ernte helfen müssen. Und ansonsten freut man sich natürlich, wenn ein Projekt tatsächlich das erfüllt, was man sich am Anfang davon gedacht hat.
Die nötigen Gelder bekommt die Organisation einerseits durch Spenden, andererseits durch Zuschüsse des Bundes. Nun hat allerdings die Bundesregierung ganz frisch für das kommende Jahr Kürzungen geplant. Die humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt soll um mehr als 50% gekürzt werden. Im Etat für Entwicklungsarbeit werden 1 Milliarde Euro gestrichen.
Die Kürzungen sind dramatisch und das wichtige Engagement Deutschlands in der internationalen Zusammenarbeit wird natürlich dann auch leiden und es ist halt für andere Geldgeber auch ja nicht so das optimale Beispiel, was die Unterstützung eben weltweit angeht.
Ist das ein Grund für Brot für die Welt, den Kopf in den Sand zu stecken?
Nein, wir bleiben immer optimistisch. Das, was wir haben, wird gut angelegt und genau geschaut, wo die Leute das Geld im Moment am wichtigsten benötigen.
Umso erfreulicher, dass die Spenderinnen und Spender die Arbeit von Brot für die Welt weiterhin so stark unterstützen.
Wenn man den Menschen, denen es nicht so gut geht auf der Welt, hilft, das hilft letztendlich auch uns, weil dann wird es weniger Geflüchtete geben. Die Leute haben ihr eigenes Auskommen und können für sich selber sorgen. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir es schaffen, dass die Leute es aus eigener Kraft, aus ihrer Not schaffen, sich zu befreien.
Eine stabile Spendenbereitschaft der evangelischen Christinnen und Christen ermöglicht dem Hilfswerk Brot für die Welt, sich für eine gerechtere Welt ohne Hunger einzusetzen, Nathalie Franke berichtete. Es war ein Schock für die Menschen in Kassel. Im vergangenen November stürzte das Dach der Elisabethkirche in Minuten auf ganzer Länge ein. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden. Jetzt geht es um den Wiederaufbau und die zukünftige Nutzung der Kirche. Und dazu gibt es seit Juli ein Online-Portal, auf dem interessierte, engagierte, kreative Menschen Vorschläge einreichen können, was zukünftig in der Kasseler Elisabethkirche passieren soll.
Eine Kirche mit einem modernen Coworking-Space zum Arbeiten oder einer stylischen Bar, all das könnte am Standort der Elisabethkirche in Kassel entstehen. Nach dem Einsturz des Dachs im vergangenen November können im Internet aktuell Vorschläge für den Wiederaufbau abgegeben werden. Mehr als 1000 Menschen haben das inzwischen schon gemacht. Dieses große Interesse zeige, dass sich viele Leute Gedanken um den Ort machen, sagt Pfarrer André Lemmer. Im September wertet eine Arbeitsgruppe die Vorschläge aus und prüft, was in der Elisabethkirche neben Gottesdiensten noch machbar ist. Fest steht, bis Ende des Jahres bleibt die Kirche am Friedrichsplatz eine Baustelle. Nächstes Jahr, so die Hoffnung, könnten wieder Veranstaltungen stattfinden.
Das berichtete uns Daniel Bresser. Und wenn Ihnen noch eine Idee gekommen ist für die zukünftige Elisabethkirche, die Online-Umfrage läuft noch unter der Adresse www.zukunft-elisabethkirche.de. Es ist jetzt genau 475 Jahre her. Am 15. August 1549 landete der Jesuit Francisco de Javier in Japan. Im deutschsprachigen Raum ist der Spanier und katholische Heilige als Franz Xaver bekannt. Er ist im Grunde der Prototyp des katholischen Missionars mit allen Licht- und Schattenseiten.
1541 mit Mitte 30 bricht er von Portugal nach Indien auf. Auf einer seiner Reisen durch Asien trifft er den japanischen Händler und Samurai Yajiro.
Und Dieser Yajiro hat sehr viel erzählt aus Japan,
sagt Christoph Völker vom Japan-Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Unter anderem, dass die Menschen dort ja sehr gebildet sind. Er hat von japanischen Religionen berichtet, vom Buddhismus, von der Disziplin der Menschen, von der Höflichkeit. Und dieses Bild hat er sicherlich auf Japan projiziert und wollte deshalb dann auch nach Japan gehen, um dort zu missionieren.
Am 15. August 1549 landet er im Süden Japans. Es ist der Beginn der neuzeitlichen Ostasien-Mission der katholischen Kirche.
Ganz klar verortet natürlich auch in einem sehr problematischen Kontext, nämlich der europäischen Expansion. Also das sind ja zunächst die iberischen Mächte, die da weltweit unterwegs sind,
sagt der Missionswissenschaftler Martin Luber, selbst Jesuit. Die christliche Mission ist eng verbunden mit weltlichen Interessen. Die Kolonialmacht Portugal hat Südindien besetzt. Die Jesuiten sollen im Auftrag Portugals die christliche Lehre verbreiten. So beginnt Franz Xaver 1542 seine Arbeit als Seelsorger, Krankenpfleger und Missionar in Südindien, bevor er 1549 nach Japan aufbricht. Dort hält man ihn zunächst jedoch gar nicht für einen Christen.
Sie wurden relativ schnell als sogenannte Tenjikujin, als Menschen aus Indien wahrgenommen, die den Buddhismus predigen,
sagt Christoph Völker. Denn es gibt Übersetzungsprobleme. Die Jesuiten wählen den Begriff Dainichi für Gott. Doch im Buddhismus gibt es keinen Schöpfergott. Dainichi ist ein großer Buddha einer bestimmten Schule.
Als sie das gemerkt haben, haben sie sofort reagiert, sind in die Straßen gegangen und haben gepredigt, dass die Menschen nicht mehr Dainichi anbeten sollen, sondern nun haben sie das lateinische Wort Deus verwendet. Aber Deus klingt wie im japanischen Daiuso, das heißt große Lüge.
Doch vor allem wird den buddhistischen Mönchen klar, dass die Jesuiten Konkurrenz sind. Die Stimmung kippt. Auch in Sachen Politik holt Franz Xaver die Realität ein. Er will beim Kaiser vorsprechen. Eine wochenlange Reise nach Kyoto beginnt.
Allerdings, und das war das größte Problem, er ist mitten im Winter aufgebrochen, zu Fuß. Und er und seine Gruppe kamen dann im Frühjahr 1551 am Kaiserpalast an und baten um Eintritt. Jetzt war es so, dass sie barfuß dastanden, in völlig zerschlissener Kleidung, von der harten Reise sehr mitgenommen. Und noch dazu standen sie mit völlig leeren Händen da.
Der Kaiser lässt sie nicht ein. Franz Xaver lernt aus diesem Misserfolg. Er sucht sich einen Territorialherrscher in Westjapan und inszeniert sich pompös. Es klappt. Er darf missionieren.
Letztendlich muss man sehen, dass doch christliche Gemeinden entstanden sind. Und diese Gemeinden gibt es heute immer noch.
Letztendlich der größte Erfolg dieser Japan-Mission war eigentlich nicht beabsichtigter Natur. Es war dieser Austausch zwischen Japan und Europa, den er begründet hat. Ein vorher nie dagewesenes Interesse an Ostasien, vor allem an Japan, kam da auf.
Ein Erfolg, den er vermutlich gar nicht in erster Linie beabsichtigt hatte. Aber so kommt es ja oft. Vor 475 Jahren landete der Jesuit Franz Xaver als katholischer Missionar auf Japan. Sonja Ernst erinnerte an ihn.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Und damit kommen wir zu unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Jakob von Uexküll wird morgen 80 Jahre alt, ein deutsch-schwedischer Visionär, der Begründer des alternativen Nobelpreises, mit dem Projekte der Hoffnung für eine bessere Welt ausgezeichnet werden. 2007 rief er den Weltzukunftsrat ins Leben. Er glaubt an das Morgen und ist einer der großen Mutmacher unserer Zeit. Menschen wie ihn mit solchen Ideen brauchen wir heute, wo viele Menschen der Mut verlässt angesichts so großer Probleme auf der Welt. Wie können wir Mut und Zuversicht bewahren? Was hilft uns im Alltag und was hilft auch im Blick auf die Welt? Darum soll es heute gehen in unserem Sonntagsthema. Zunächst aber porträtiert Sophie Donges den Visionär Jakob von Uexküll.
Alles begann mit einer Briefmarkensammlung. Jakob von Uexküll besaß in den 70er Jahren einige seltene Exemplare. Doch von Uexküll sah in seinen Briefmarken mehr als nur ein Hobby. Sie wurden zur Grundlage einer großen Idee, erzählte er 2011 im Gespräch mit dem NDR.
Ich habe ausgerechnet, wenn ich jetzt meinen Bestand verkaufe an mein Lager an seltenen Briefmarken, dann kann ich dann $1 Million kann ich dann der Nobelstiftung anbieten. Und es kam mir aber dann so, dass die Nobelstiftung sich bedankte für den Vorschlag, aber sagte, man habe beschlossen, keine neuen Nobelpreise mehr einzuführen.
Themen wie Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit eine eigene Nobelkategorie zuzuordnen, das fanden die Entscheider in Stockholm nicht überzeugend. In vielen Fällen wäre die Geschichte an dieser Stelle wohl zu Ende, nicht aber in diesem Fall. Von Uexküll ist kein Mann, der so schnell aufgibt. In den frühen 1980er Jahren, als die Umweltbewegung noch in den Kinderschuhen steckte, warnte er eindringlich vor den Konsequenzen von Umweltzerstörung und Ressourcenverschwendung. Seine Überzeugung, Nachhaltigkeit müsse nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen sein, sondern auch wirtschaftliche Konsequenzen haben.
Ich bin an einer Familie aufgewachsen, wo immer nicht nur Fragen gestellt wurden, diskutiert wurden, sondern auch immer nach Antworten gesucht wurden. Und wir gewohnt waren, wie es so heißt, think outside the box, also außerhalb der Box zu denken. Und auch das, was man denkt und sagt, dann auch sich zu fragen, wie kann man denn das umsetzen? Also mich haben immer Ergebnisse, Lösungen interessiert.
Jakob von Uexküll stammt aus einer baltischen Adelsfamilie. Sein Großvater war der bekannte Biologe mit dem gleichen Namen. Geboren wurde Jakob von Uexküll 1944 in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala, wächst später auch in Hamburg auf. Er studiert Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Universität Oxford. Nachdem die Absage der Nobelstiftung vorlag, gründete er kurzerhand eine eigene Stiftung. 1980 wurde dann zum ersten Mal der Right Livelihood Award vergeben.
Right Livelihood, das ist ja ein Begriff aus dem Buddhistischen. Ich bin also persönlich kein Buddhist, aber ich fand den Begriff sehr passend für das, was dieser Preis auszeichnen sollte, nämlich wirklich Menschen, die sehr praktisch arbeiten.
Wer den Right Livelihood Award bekommt, wird immer kurz vor den Nobelpreisen veröffentlicht. Inzwischen lebt Jakob von Uexküll in London und hat den Vorsitz der Stiftung bereits vor knapp 10 Jahren abgegeben.
Jakob von Uexküll, einer der großen Mutmacher unserer Zeit. Sophie Donges, unsere Korrespondentin aus Stockholm, beschrieb ihn uns. Viele sagen ja, wir leben in unsicheren Zeiten, vielfältige Krisen setzen den Seelen zu. Woher kann da Zuversicht kommen? Was würden Sie sagen?
Also Mut und Zuversicht macht mir eigentlich meinen Beruf. Ich bin Lehrerin und ich sehe jeden Tag, was ich so den Kindern mitgeben kann, auch für deren Zukunft, und freue mich, wenn ich da wirklich einen Unterschied machen kann.
Also das Wissen um gute Freunde und gut eingebettet zu sein in Freundeskreis, das macht Mut.
Die Natur vor allem, weil in der Natur sich alles natürlich regelt und zum Beispiel der Kirschbaum, jedes Jahr kommen die Kirschblüten wieder.
Ich reite, weil ich mich da frei fühle.
Ich würde ganz spontan sagen, dass meine Kinder mir immer Mut geben. Wenn es Situationen gibt, wo man traurig ist oder wo man vielleicht nicht weiter weiß, weiß man, dass zu Hause immer jemand ist, auf den man sich verlassen kann.
Gemeinschaft, mit anderen zusammen sein, weil man gemeinsam stark ist.
Wenn ich so jetzt wie hier in dem schönen Park spazieren gehen kann, das gibt mir Mut.
Mir macht Mut, nette Menschen zu treffen und die freundlich sind oder die mich anlächeln, also wo ich einfach selbst gut in den Tag gucken kann.
Ja, was mir Mut gibt, ist im Prinzip so ein bisschen die Tatsache, dass es irgendwie noch Hoffnung gibt, ne? Dass man glauben kann, dass es Hoffnung gibt und irgendwie, so, auch wenn es ein blöder Kalenderspruch ist, wenn eine Tür aufgeht, geht eine andere Tür zu. Und ich habe bis jetzt immer Dinge gefunden, die mir Mut gegeben haben, auch wenn es noch so rabenschwarz ausgesehen hat.
Die Hoffnung bleibt. Was Menschen Zuversicht und Mut gibt, das hat Nathalie Franke erkundet. Beziehungen haben bei den Antworten eine große Rolle gespielt. Familie, Freunde, ein lebendiges soziales Netzwerk. Das alles ist wichtig für Mut und Zuversicht. Aber heutzutage nutzen viele auch digitale Medien, um zuversichtlich in den Tag zu gehen. Es gibt Apps fürs Smartphone, die uns mit mutmachenden Botschaften versorgen. Ob's wirkt? Nathalie Franke hat's ausprobiert.
Nach der ersten Begrüßung fragt mich die App nach meinem Namen und Geschlecht. So kann sie mich persönlich und direkt ansprechen. Zudem kann ich einstellen, wie regelmäßig ich Einspruch erhalten möchte. Bei der App I Am sogar bis zu 30 Mal am Tag. Und ich kann thematische Kategorien auswählen, beispielsweise Selbstliebe, positives Denken oder die persönliche Entwicklung.
Erinnere dich an alles, was du bist. anstatt an das, was du nicht bist. Glaube an das, was sich für dich richtig anfühlt.
Optisch gefallen mir die Apps recht gut. Aus unterschiedlichen Vorlagen kann ich mir einen Hintergrund auswählen, sei es ein Strand bei Sonnenuntergang, ein verschneiter Wald oder einfach eine ruhige Pastellfarbe. Einzelne Sprüche, die mir besonders gut gefallen, kann ich zu meinen Favoriten hinzufügen oder auch mit Freundinnen und Bekannten teilen. Wer zusätzliche Hintergründe oder noch weitere Kategorien für Zusprüche haben möchte, muss dafür in einem Abo bezahlen. Die Grundfunktionen sind meiner Meinung nach aber ausreichend. Am meisten angesprochen fühle ich mich persönlich von den Affirmationen, also positiven Aussagen über die eigene Person.
Du bist die Schöpferin deines Lebens. Ich lasse alles los, was mir nicht mehr dient.
Wie gut mir und uns das tun kann, ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Regelmäßiger Zuspruch und Zuversicht formt auf sanfte Weise unser Nervensystem um, sodass wir inneren Frieden spüren. Dadurch geht es nicht nur uns, sondern auch unserem gesamten Körper und unserer Seele besser. Das stärkt uns und macht es leichter, auch mit den weniger schönen Situationen des Lebens zurechtzukommen.
Ich bin es wert, jeden Tag glücklich zu sein. Anderen Menschen Mut machen. Das ist auch in den sozialen Medien ein wichtiges Thema. Das Internet ist für viele Menschen der Ort, um mit anderen in Kontakt zu treten. Darauf reagieren auch immer mehr die Kirchen in Deutschland. Berlin ist da Vorreiter. Dort gibt es deutschlandweit die erste Pfarrstelle für Kirche im digitalen Raum. Seit 2019 nimmt Pfarrerin Theresa Brückner diese Stelle wahr. Bekannt geworden ist sie als YouTuberin und christliche Influencerin unter dem Titel Theresa liebt. Ihren Beiträgen und Stories folgen mehr als 20.000 Menschen. Daniela Baumeister hat mit ihr gesprochen.
Theresa liebt, ist das ein Synonym für Mut machen?
Ja, ich habe auf Social Media eine Weile überlegt, welcher Name passt und habe dann irgendwann gedacht, dass ich vor allem Dinge poste, die ich wirklich liebe. Und deshalb ist der Name dann geblieben und ich fühle mich damit auch wirklich wohl.
Mut machen, wie funktioniert das dann im digitalen Kontext? Welche Angebote können Sie da machen?
Das ist ganz unterschiedlich, aber vor allem versuche ich, Alltag auch ungefiltert zu zeigen. Also ich bin keine klassische Influencerin, die bestimmte Marken verkauft oder eine durchgestylte Wohnung hat, sondern es geht eher um Alltag, um Beruf mit Familie und Kindern, wie das manchmal auch echt herausfordernd ist und wie man sich das gleichzeitig schön machen kann. Und vor allem gucke ich darauf, dass ich kleine Momente im Alltag als was Schönes erlebe.
Und das sind dann Ihre Momente, schöne Momente, aber Sie sprechen ja auch ganz offen über schlimme oder negative Erfahrungen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass Ihr eigenes Leben veröffentlicht wird?
Also ich spreche ganz bewusst über Persönliches, aber nicht Privates. Und beispielsweise das Thema Tod und Sterben, finde ich, ist was Persönliches, was im öffentlichen Raum noch viel zu wenig thematisiert wird. Und das heißt, ich spreche darüber immer wieder, was das mit mir macht als Person oder auch, was das bedeutet fürs Leben, wenn man regelmäßig mit dem Thema Sterben konfrontiert ist. Und ich finde, dass es ein Thema ist, was auch Mut macht, weil Menschen sich dann damit nicht so alleine fühlen.
Und das ist dann der Unterschied zwischen persönlich und privat?
Ja, privat sind für mich zum Beispiel meine Kinder, die sind nicht mit Gesicht zu sehen und auch nicht die Namen und das Geschlecht ist nicht bekannt, weil ich deren Privatsphäre schütze.
Was kriegen Sie denn für Feedback?
Oh, ganz unterschiedlich. Also vor allem Positives, weil das Menschen wirklich Mut macht. Aber es gibt auch immer wieder mal wirklich Menschen, die sehr frustriert sind oder mit Religion nichts zu tun haben wollen oder damit gar nichts am Hut haben. Und da kommen dann auch mal ab und zu Hassnachrichten.
Was machen Sie dann damit?
Mittlerweile habe ich damit einen guten Umgang gefunden. Ich lösche, blockiere oder bringe auch Dinge zur Anzeige, wenn sie strafrechtlich relevant sind.
Sie machen täglich anderen Menschen Mut. Was gibt Ihnen denn Mut und Zuversicht?
Vor allem die Freude am Leben und gesund zu sein. Das macht mir Mut und Leben zu sehen, wie es auf unserer Erde und auch in meinem Umfeld irgendwie täglich wächst und sich entwickelt. Und das wirklich auch in den kleinsten Momenten wahrzunehmen, das macht mir Mut.
Gibt es da ein Motto, was wir jetzt vielleicht mit in den Sonntag nehmen können?
Also ich finde, kleine Dinge im Alltag zu entdecken und dafür dankbar zu sein, ist ein ganz schönes Motto, weil ich glaube und bin ja auch Christin und für mich ist einfach Gottes Schöpfung in dieser Erde zu entdecken, in allen kleinsten Momenten ist was ganz Schönes, was man sich täglich mit in den Alltag nehmen kann.
Theresa Brückner versucht als christliche Influencerin in den sozialen Medien Menschen Mut zu machen. Was das bedeutet und wie es gelingt, hat sie im Gespräch mit Daniela Baumeister erzählt. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Heute waren wir auf der Suche nach Mutmachern. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.